diesjährigen Pressekonferenz der österreichischen Plattform Stop FGM. Wir haben die Plattform vor allem deswegen gegründet, um unterschiedliche Player, um unterschiedliche Akteurinnen und Akteure im Bereich weiblicher Genitalverstümmelung und die Bekämpfung von weiblicher Genitalverstümmelung zusammenzubringen und Synergien zu nutzen. Wir versuchen jedes Jahr rund um den 6. Februar, der von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag gegen FGM erklärt worden ist, mit Presseaktivitäten und anderen das Thema auch in die Öffentlichkeit zu bringen, Bewusstsein dafür zu schaffen, was, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist in den letzten Jahren. Der Anlass war, vor ziemlich genau 20 Jahren hat in Addis Abeba eine Konferenz des Inter-African Committee stattgefunden mit dem Thema Zero Tolerance to FGM. Ich war eine der Teilnehmerinnen und zu Hause in Österreich habe ich mir gedacht, wenn es auch kein großes Problem ist in Österreich, aber es ist ein Problem und wir sollten was machen und habe dann diese Plattform gegründet und in den letzten 20 Jahren ist die sehr gewachsen mit sehr vielen Unterstützerinnen und Unterstützern. Wir haben auch etliches weitergebracht in den 20 Jahren und wir haben geschenkt bekommen zum 20. Geburtstag quasi von der Agentur Magnolia Media eine neue Homepage und ein neues Logo, dass Sie da auch sehen können, die haben das pro bono gemacht und dafür mag ich mich auch sehr bedanken. Es sind ungefähr 200 Millionen Frauen und Mädchen weltweit von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen und trotz dieser immensen Zahl muss man trotzdem sagen, es gibt Fortschritte. Vor 30 Jahren wäre die Wahrscheinlichkeit für ein Mädchen, das in einem von den Ländern lebt, wo FGM praktiziert wird, noch ein Drittel höher gewesen, dass sie selbst von FGM betroffen sein wird. Aber trotz alledem ist auch noch sehr viel zu tun. Das Ausrotten, sage ich jetzt einmal, von sogenannten schädlichen Praktiken, wo neben FGM in den nachhaltigen Entwicklungszielen auch frühe und Zwangsheirat dazugehört, bis 2030 ist noch, da ist noch sehr viel zu tun. Wenn wir das wirklich bis 2030 erreichen wollen würden, dass es kein FGM mehr gäbe, dann müssten wir die Geschwindigkeit, die wir da jetzt haben, verzehnfachen, dass wir das schaffen. Und auch nur als Zahl, die relevant ist, es gibt eine Finanzierungslücke, die gigantisch ist. Man bräuchte, um FGM bis zum Jahr 2030 zu beenden, 2,4 Milliarden Dollar. Real gibt es 2,1 Milliarden Dollar. Also, es fehlen 2,1 Milliarden Dollar. Real gibt es viel weniger. Ja? Also da ist wirklich noch sehr, sehr viel zu tun. FGM hat ganz unterschiedliche Dimensionen, ich mag jetzt nur vier nennen. Das eine ist einfach eine soziale. FGM gibt es vor allem deswegen, weil wir, und das seit 5000 Jahren zumindest, so lange etwa gibt es FGM, in patriarchalen Strukturen leben und weibliche Genitalverstümmelung auch quasi dazu führen sollen, dass Frauen treu sind, dass Frauen einen Mann gehören, dass Männer über die weibliche Sexualität verfügen und bestimmen können. Es hat eine menschenrechtliche Dimension. FGM ist in jedem Fall, egal wie es durchgeführt wird, egal in welcher Schwere es durchgeführt wird, immer eine Menschenrechtsverletzung. Es greift in die körperliche Autonomie ein, es behindert zum Beispiel am Lustempfinden und ist jedenfalls eine Menschenrechtsverletzung. Es hat natürlich auch eine rechtliche Komponente, eine rechtliche Dimension, die Frage, wie auch Politik rechtlich darauf reagiert und schaut, dass da wirklich klar ist, dass es verboten ist, ist sehr wichtig. Es ist aber auch genauso wichtig, weil ich würde sagen, Österreich ist rechtlich ganz gut aufgestellt, es ist aber eigentlich auch genauso wichtig, wie sehr man dieses Recht auch wirklich in die Praxis umsetzt und da sind wir nicht gut. Wir haben keinen einzigen Fall von FGM vor einem österreichischen Gericht, obwohl wir wissen, dass das auch in Österreich passiert. Und als vierte Dimension heute mag ich nennen die medizinische, die gesundheitliche Dimension. FGM vom Eingriff her ist eine Verstümmelung der weiblichen Genitalien, wo der herausstehende, der äußere Teil der Klitoris verstümmelt oder ganz entfernt wird. Das heißt, es gibt eine wesentliche Beeinträchtigung im Lustempfinden. Zum Teil werden die Schamlippen, die inneren Schamlippen abgeschnitten, zusammengenäht. Es bleibt dann zum Teil auch nur eine kleine Öffnung über, was unglaubliche Implikationen hat, nicht nur bei Geschlechtsverkehr und Geburt ganz extrem, aber auch beim Urinieren oder während der Regel, weil es oft zu Vergiftungen kommen kann und oft, also es ist generell eine riesengroße körperliche Beeinträchtigung. ist, aber auf die gesundheitlichen Aspekte, da haben wir da einige bei uns am Podium sitzen, die da noch mehr drauf eingehen werden. Und damit komme ich auch gleich zum Podium. Wir haben jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt. Der heurige ist die Frage der Gesundheit, wo wir ganz sicher sind, alle miteinander, dass Wissen und auch dementsprechende Ausbildung über FGM vielen Betroffenen sehr helfen könnte, dazu beitragen könnte, dass viel Leid erspart wird. Dazu muss es in der Ausbildung vorhanden sein, dazu muss es im Bewusstsein vom medizinischen Personal sein, dazu muss es klare Handlungsanregungen geben. Und in diesem Sinne begrüße ich sehr herzlich heute einerseits Doktorin Ines Kohl von der Aktion Regen, die uns zeigen wird, wie die Aktion Regen ganz konkret in Ländern, wo FGM passiert, in einigen afrikanischen Ländern, mit welchen Methoden da gearbeitet wird. Ich begrüße ganz herzlich Doktorin Daniela Dörfler von der Medizinischen Universität Wien und vom AKH, die einerseits Erfahrung hat mit Ausbildung und Weiterbildung von medizinischem Personal, aber die auch auf die Folgen, auf die medizinischen, gesundheitlichen Folgen von FGM eingehen wird. Und Doktorin Jelena, du hast jetzt einen Doppelnamen, darum muss ich nachschauen, Elena Jurowski-Platter, die uns die ersten Ergebnisse einer Studie präsentieren wird, wo es genau darum geht, was ist eigentlich noch notwendig an weiteren Maßnahmen im Gesundheitsbereich. Bitte. Ines, ich darf dich ersuchen zu beginnen.
Vielen Dank. Als Einstieg 10 Sekunden von einem ganz, ganz tollen Video aus einer Aktivität, die wir vor kurzem gestartet haben, von einem Safe Camp in Kenia, wo Mädchen quasi geschützt werden während der Beschneidungszeit. Das soll Ihnen ein bisschen so einen Einstieg geben und auch vermitteln, wie es im globalen Süden aussieht. Die Technik ist ein Hund. Entschuldigung.
Mabintu wa kisasa.
No FGM.
No FGM.
Mabinti wa kisasa.
No FGM.
Mabinti wa kisasa.
Ja, das bringt uns zum Thema Aktion Regen. Wir sind ein Bildungsverein für Frauen-Empowerment. Wir beschäftigen uns mit den Themen Familienplanung und sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte. Wir arbeiten seit über 30 Jahren, vor allem in Afrika, und wir bilden vor Ort lokale Multiplikatoren und Multiplikatorinnen aus. Das sind Angestellte von NGOs, von Gesundheitszentren, und diese Personen gehen dann hinaus in Schulen, in Health Centers oder aber in ihre Communities. Und was wir entwickelt haben, sind eigene Unterrichtsmaterialien, die werden Sie noch sehen, die sehr dabei helfen, dieses Thema wirklich enttabuisiert in der Lokalsprache und kultursensibel aufbereitet weiterzubringen. Wir haben erkannt in den 30 Jahren, Bildung ist der Gamechanger, wenn es um Themen geht, die Tabus behaftet sind oder eben in dem Fall wirklich gefährliche Praktiken sind. Und ich möchte Ihnen heute 4 Ansätze vorstellen, die wir in unserer Arbeit festgestellt haben. Der erste Ansatz ist für uns, man darf in der Anti-FGM-Arbeit niemals mit der Tür ins Haus fallen. Also wenn wir rausgehen und über FGM reden, dann gehen die Türen zu. Sie müssen bedenken, diese Praxis wird von vielen Personen als etwas Gutes angesehen. Tradition, die Ahnen haben das für gut erklärt, also will man daran festhalten. Und Mädchen werden dadurch zur Frau, bekommen Status, Prestige. Das heißt, wenn wir mit der Tür ins Haus fallen, werden oft diese Wege, um Dialog anzuzetteln, quasi verhindert. Der zweite wesentliche Punkt ist, neben den gesundheitlichen Folgen muss man wirklich ganzheitlich den Menschen verstehen zu geben, warum das dem Mädchen eine verdammt schlechte Lebensbasis bietet. Das heißt, wir müssen auch Themen wie Familienplanung ansprechen, weil FGM geht immer damit einher, dass die Mädchen aus der Schule rausgenommen werden, also Schulabbruch, weil die sind ja jetzt Frauen, frühe Verheiratung, Zwangsverheiratung in vielen Fällen und dann auch frühe Schwangerschaft, also Teenager-Schwangerschaft. Und um dem vorzubeugen, haben wir ein Tool entwickelt, wir nennen so die Stop Hand, wo wir anhand der 5 Grundbedürfnisse eines jeden Menschen erklären, welche Dinge brauchst du zum Leben? Du als Person, du als Familie, aber auch in voller Gesellschaft. Und was heißt das, wenn diese Bedürfnisse nicht gedeckt werden können? Und das Ganze wird dann auch erklärt, quasi mit Lebensplanung, mit Familienplanung können all diese Bedürfnisse besser abgedeckt werden. Was wir auch erklären im Feld mit Hilfe von Plakaten, dass FGM ein Teil von sexueller Gesundheit ist und das soll Frauen Selbstbestimmung ermöglichen. Wenn Frauen selbst bestimmen dürfen für den Körper, das ist die Basis von allem, dann bekommen wir ermächtigte Frauen. Die wiederum können garantieren, dass wir nachhaltige Familien haben, die ihre Familie auch erhalten können. Und das wiederum stärkt die ganze Gesellschaft. Und eine starke Gesellschaft wiederum wirkt sich positiv auf Frauenentwicklung aus. Der dritte Punkt, der wesentlich ist, dass wir FGM immer mit einer Basisbildung zum Thema sexuelle Gesundheit verbinden müssen. Und das ist speziell auch im medizinischen Kontext hier in Österreich wichtig. In vielen Regionen, unter anderem Somalia, Sudan, wo sehr viele Frauen herkommen, die davon betroffen sind, ist es so, dass Frauen oder auch Männer oft die Namen der Geschlechtsteile nicht kennen. Die gibt es in Lokalsprache nicht. Oder es ist so ein großes Tabu, das auszusprechen. Oder aber man kennt sich nicht einmal nackt. Sie müssen bedenken, es gibt keinen Raum für Intimsphäre in kleinen Häusern, Hütten, oder wo man mit der gesamten Familie lebt. Das heißt, man muss wirklich eine Basisaufklärung dazu bringen. Und da helfen uns auch unsere Materialien. Wir haben ein Zyklus-Tool, wo der weibliche Zyklus erklärt wird, Menstruation, Fruchtbarkeit und so weiter. Wir haben ein kleines Gebärmuttermodell, wo wir erklären können, na, wie schaut es denn da aus im Bauch einer Frau, bis hin zu, wie entsteht ein Kind, wie beginnt Fortpflanzung, bis hin zu, wir erklären auch, warum Birth Spacing, also der Abstand zwischen den Geburten, so wichtig ist. Und erst wenn diese Dinge klar sind, und zwar für Männer und für Frauen, dann geht es ums Thema FGM, und zwar primär die Klitoris. Das ist in Österreich ein Thema, was oft nicht bekannt ist. Diese kleine Perle, die sichtbare, das ist nicht die Klitoris allein. Ja. Es ist ein Organ, das ein Äquivalent zum Penis darstellt. Und wir haben mit einem unserer Maasai-Trainer in Kenia auch ein Plakat entwickelt, wo wir versuchen zu erklären, die Gemeinsamkeit zwischen Klitoris und Penis, das ist die Dent. Und unser Trainer Lester Lindy geht dann in seine, vor allem Männergruppen raus und hat eine sehr provokative Methode, die aber sehr gut funktioniert. Er fragt seine Männergruppen, wie viel muss ich euch zahlen, damit ich euch den Penis abschneiden darf? Dann ist großer Aufruhr, um Gottes Willen, wie kannst du das sagen? Und dann kommt die Erklärung, naja, aber das ist das Gleiche, genau das macht ihr mit euren Frauen. Und ja, schließlich und endlich komme ich zum vierten und letzten Punkt, Männer. Wir müssen alle Entscheidungstragenden und alle Stakeholder einbeziehen. Und das sind primär Männer. In der Familie sind die Männer die Entscheidungstragenden. In den Communities sind es die Ältestenräte, die bestimmen, wann und wie beschnitten wird. Und zurück zum Beispiel Kenia, in unserem Safecamp, da arbeiten wir mit allen lokalen Institutionen zusammen, mit der Polizei, mit Child Officers und auch mit den Kirchenmitgliedern. Und erst dann quasi kann man garantieren, dass dieses gesamte Paket ankommt. Und drei allerletzte Sätze, was wir quasi daraus gelernt haben, das ist eben, die Petra hat angesprochen, FGM ist eine menschenrechtsverachtende Praxis, grenzt an Folter, aber diesen Aspekt allein im Feld, es reicht nicht. Wir müssen es immer ganzheitlich sehen, wir müssen eben Männer stark mit einbeziehen und wir brauchen eine Aufklärungsbasis, die die medizinische, pädagogische und die soziale Komponente einbezieht. Und der letzte Punkt, der mir sehr wichtig ist, weil wir mit dem globalen Süden arbeiten, wir müssen darauf hören, was der globale Süden schon entwickelt hat. Vor Ort gibt es viel, viel mehr Personen, die viel länger schon daran arbeiten und wir können sehr viel davon lernen. Dankeschön.
Ja, vielen lieben Dank für diesen sehr praktischen Einblick in eure Arbeit und ich mag weitergeben an die Frau Doktorin Dörfler.
Ganz herzlichen Dank, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich komme von der Medizinischen Universität Wien, bin Frauenärztin von meiner Grundausbildung her, habe auch eine sexualpädagogische Ausbildung und bin Sexologin. Und aus dem Grund habe ich mit dem Thema relativ früh angefangen, mit Studentinnen zu arbeiten. Wir haben eine Ambulanz gegründet 2011 aus dem Opferschutz und Kinderschutz heraus. Für uns ist FGM genauso etwas, was man als Schutz für die Frauen sehen muss. Und auch der Umgang mit den Patientinnen ist uns sehr aufgegangen, indem wir eine sehr enge Kooperation mit FEM Süd haben. Die Kollegin sitzt hier, die Emma Julede, die uns sehr viel hilft mit der Sprache. Ich denke einmal, dieses sprachsensible Umgehen mit den Menschen ist ein ganz wichtiger Punkt in einer solchen Ambulanz. Was haben jetzt die Patientinnen, wenn sie zu uns kommen? Das ist mir wichtig, dass sie sich das vorstellen. Die kommen nicht und sagen, ich bin von FGM, FGC betroffen, sondern das sind Frauen, die sagen, ich uriniere 30 Minuten lang, ich habe regelmäßige Infektionen, an denen ich sehr leide, ich habe das Problem, dass ich, wenn ich jetzt verheiratet bin, wenn es eine Frau ist, die Kinderwunsch hat, dass das massive Schmerzen hat, bei der Penetration zur Folge hat, wenn die Penetration versucht wird, dann haben wir auch Frauen und junge Frauen, die dann schwanger geworden sind und sich natürlich wünschen, dass der Geburtsmodus auch entsprechend vaginal möglich sein könnte. Und wenn die von WHO Grad 3, wie wir jetzt gerade gehört haben, betroffen sind, das heißt eine Infibulation, ein kompletter Verschluss der Reste der Labien durchgeführt worden ist, nachdem das sind die Lippen, die äußeren Lippen der Vulva, dann hat das mal oftmals auch für den Geburtsmodus eine extreme Einschränkung und das muss man mit den Frauen besprechen. Wir möchten ihnen natürlich auch möglich machen, dass wir sie versorgen im Sinne von im Rahmen der Geburt, dass man das eben eröffnet wie einen Dammschnitt. Das kennen Sie alle, dass manchmal die Erweiterung des Geburtskanals notwendig ist, dass ein Kind geboren werden kann. Und hier würde diese Narbenplatte, die sehr weich und verschieblich ist, dann auch entsprechend geöffnet werden unter der Geburt. Wir haben Frauen, die auch in ihrem Leben sozusagen, sie kommen mit dem gar nicht zurecht, wie die Situation derzeit ist. Und da bieten wir auch eine Defibrillation an, das heißt eine Eröffnung dieser Narbenplatte, wenn die Frau nicht schwanger ist und einfach ihre Lebensplanung in die Richtung ausrichten möchte. Sie kennen natürlich auch aus der Literatur die Optionen, dass man Klitorisrekonstruktionen, das Aufbauen des fehlenden Teils dieser Perle, die jetzt auch schon mehrfach angesprochen worden ist, anbieten könnte. Auch hier sind wir sehr kritisch. Wir versuchen, die Patientinnen aufzuklären, dass das Organ, das sensibel ist, nicht nur die Klitoris und Klitorisspitze, sondern diese schönen Schwanenhälse, die wir hier gesehen haben in diesem sehr schönen Polstermodell, noch vorhanden sind und dass auch die Vagina, die Portia und der Uterus ein erregbares Organ ist. Und die Frage, ob man das Äußere als Rekonstruktion jetzt wirklich vollkommen so haben möchte, erlebe ich einmal in unserer Zusammenarbeit sehr kritisch. Und die wenigsten Frauen, wenn man ihnen erklärt, was alles Sexualität am Körper der Frau möglich macht und was Empfindungen auslöst, sind eher sozusagen zufrieden, wenn die Körperöffnung, die Rekonstruktion der Labien dann die Möglichkeit macht, dass man in Kohabitieren, also miteinander Sex haben kann, wenn man möchte, penetrativ und Kinder gebären kann, wenn man möchte. Einen Satz möchte ich noch zu sonstigen Nebenwirkungen verlieren. Man muss ein bisschen aufpassen, auch in den Ländern, wo FGM noch praktiziert wird, ist man übergegangen, das auch eher medikalisiert, das heißt in einem zumindest halbmedizinischen Setting durchzuführen. Und das führt natürlich dazu, dass wir immer mehr Frauen sehen, die wie bei einer Vulvektomie, einer kompletten Entfernung der Organe, in einer Sedierung betreut worden sind. Das ist was anderes, wie wenn wir eben denken an die Bilder, die wir haben, zum Beispiel bei der Wüstenblume, wo man eben im Wald und Wiese ein Mädchen einer Beschneidung zuführt, ohne eine Sedierung. Das ist das, was man sehr kritisch sehen muss, was natürlich für die Frauen von den Kurzzeitfolgen her besser ist. Die werden nicht verbluten, sondern sie sind ja in einem Menschen, die medizinisch gebildet sind, in einem Setting betreut. Trotzdem kommt es natürlich oftmals zu Infektionen, das kann zu Sepsis bis zu Tod führen, Tetanus, HIV-Impfung, alles das muss ich euch nicht erklären, glaube ich, wenn man entsprechend schlecht gereinigt und viel verwendete Geräte zum Einsatz bringt, ist das natürlich auch noch immer ein großes Problem. Wenn man es urogynäkologisch sieht, vom Harnverhalten her, die Frauen urinieren über eine halbe Stunde, weil eben diese Narbenplatte ein Hindernis darstellt, dass überhaupt Urin abfließen kann. Und das ist ein großes Thema, das sehr belasten kann und das natürlich auch in Schulen auffallen kann, dass junge Mädchen sehr lange in die Pausen verschwinden, weil sie sehr belastet sind und merken, das geht langsam und da brauche ich einfach meine Zeit. Das wäre für mich, für eine betreuende Person, mal so ein erster Hinweis, möglicherweise könnte diese junge Frau diesbezüglich Hilfe und Aufklärung brauchen. Wir besprechen immer die Symptome, wir besprechen immer, was die Frau möchte, wir besprechen, was da ist, das ist mir auch wichtig und nicht, was weg ist. Ja. Und ich komme auch schon zum Ende. Wenn ich jetzt zur Ausbildung sagen kann, humanmedizinisch hat sich Gott sei Dank ins Curriculum das aufgenommen. Wir haben es auch in der Basisausbildung dabei. Wir haben alle sonstigen Einrichtungen wie Büke, ÖGGG, also alle Facheinrichtungen haben jetzt auch gelernt, dass man diese Thematik auch ansprechen soll, dass unsere jungen Kolleginnen und Kolleginnen, die in der Praxis stehen, von den Hebammen bis zu den Ärztinnen Bescheid wissen, wie man mit diesen Frauen einfach sensibel und gut umgehen kann. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, ich danke auch ganz herzlich für das Schildern, das drastische Schildern der gesundheitlichen Folgen und gebe an die Elena Jirowski-Platter weiter.
Vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin Sozial- und Kulturanthropologin am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien und ich habe mit Diplomandinnen gemeinsam ein kleines Forschungsprojekt durchgeführt, ohne Finanzierung. Die Damen sind Luise Siebe und Erna Schranz Und diese beiden haben in den österreichischen Bundesländern, in allen österreichischen Bundesländern recherchiert, wer mit FGM, also zu FGM arbeitet und Frauen betreut und was dort gemacht wird. Insgesamt wurden dann 27 Interviews durchgeführt mit Frauen und Männern aus dem Gesundheitsbereich und der Sozialarbeit. Ich werde im Folgenden ein bisschen den Schwerpunkt auch auf den medizinischen Bereich legen und Teilergebnisse schildern. Erstens ist einfach ganz stark zu sehen, wie sehr es nach Ansicht der Expertin ein starkes Ungleichgewicht der Betreuung von FGM-betroffenen Frauen in Qualität und Umfang gibt, sozial, psychologisch und medizinisch, wenn es um den städtischen und den ländlichen Raum geht. In den ländlichen Regionen fehlt die Infrastruktur und die Expertise und in den städtischen Ballungsräumen und besonders in Wien ist die Expertise sehr stark konzentriert. Das kann eine sehr, sehr starke Hemmschwelle für die Frauen darstellen, weil sie eben für etwaige Behandlungen in die urbanen Zentren reisen müssen. Und es kann ja sehr schwierig sein für jemanden, der vielleicht die Sprache noch nicht spricht und das Land oder kaum noch kennt und dann durch halb Österreich fahren muss. Zweitens geht es um die Ausbildung und Wissensaneignung der Expertinnen. Mit denen wir gesprochen haben, die sind ja schon vor längerer Zeit ausgebildet worden. Das heißt, es hat sich in der Zwischenzeit auch schon viel getan in den Ausbildungen. Aber alle, mit denen wir gesprochen haben, die haben sich das im Laufe der Zeit selber arbeiten müssen, in Eigeninitiative. Es fand vor allem das Thema FGM nicht am Anfang gleich in ihrer Arbeit im Fokus, sondern sie haben auf einen Bedarf reagiert, der auch gewachsen ist in den vergangenen Jahren. Die Interviewpartnerinnen haben immer wieder kritisiert, dass sie von den Frauen berichtet wurde oder dass sie das auch mitbekommen haben, wie sehr der Umgang und unbeholfen ist und dass es sehr viele Vorurteile von Gesundheitspersonal in der Behandlung der betroffenen Frauen nach wie vor gibt. Es gibt eben viel Unwissenheit, es gibt unverhohlenes Entsetzen beim Anblick der Frauen und es gibt Rassismus. Und das muss man auch so benennen. Verschiedene Studien in anderen Ländern haben gezeigt, dass die betroffenen Frauen durch diese Situationen sich natürlich extrem unwohl fühlen, dass sie sich sehr schämen, darüber zu sprechen und ihre Probleme zu einem Arzt zu bringen, Ärztin zu bringen und sich dann und eben vermeiden dann, wenn sie keine Betreuung finden. Und stellen Sie sich das einmal vor, dass jemand Entsetzen äußert, wenn Sie nackt vor ihm stehen oder entblößt vor ihm stehen. Das ist nicht schön. Dazu kommt, und das wurde auch schon angesprochen, dass die Frauen oft über eigene Anatomie wenig Bescheid wissen und das eben beim Arzt nicht besprochen wird, weil es etwas Normales ist im Heimatland. Das heißt, die Frauen mit FGM brauchen medizinisches Personal, das Bescheid weiß und gut ausgebildet ist, um sie begleiten zu können und ihnen den Unterschied, also sie einfach aufklären, also ihnen helfen zu können, Mythen abzubauen. Drittens Gesundheitsversorgung und da einerseits das Thema eben Geburten und dann aber auch noch Vorsorgeuntersuchungen. Die Frauen kommen natürlich am häufigsten in Kontakt mit dem Gesundheitssystem, wenn es um Geburt geht und Schwangerschaft. Und das ist in den Bundesländern, scheint eben, oder ist durch die Interviews auch gezeigt worden, ist die Behandlung sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt keine einheitliche Vorgehensweise. Jede Ärztin hat einfach einen ganz unterschiedlichen Umgang beschrieben mit dem, was getan wird, ob jetzt ein Kaiserschnitt gemacht wird, ob eine Defibrillation gemacht wird oder nicht und so weiter. Und das durchaus ein gewisses erhöhtes Kaiserschnittrisiko für die betroffenen Frauen vorherrscht. Und diese Studie vermutet auch, was schon in anderen Studien einfach sich gezeigt hat aus anderen Ländern, dass einfach ein Gesundheitspersonal, das mit FGM unerfahren ist, das Risiko für Kaiserschnitte erhöht und obwohl eben FGM nicht alleine eine Kaiserschnittindikation darstellt. Aber warum ist das eigentlich wichtig, darüber zu sprechen? Die Frauen sind oft aus Ländern, wo die Gesundheitsversorgung sehr, sehr schlecht ist. Wenn sie keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus in Österreich haben und dann eine Sektio gemacht wurde und sie wieder zurückkehren in ihre eigenen Länder, ist das sehr problematisch, weil sie erstens einmal, also die Gefahr sehr groß ist, dass sie ein weiteres Kaiserschnitt brauchen und dann aber erstens das Geld nicht haben, um sich das leisten zu können, zweitens einmal die Betreuung einfach mangelhaft. Das heißt, sie sind in Gefahr, vielleicht sogar Leib und Leben zu lassen, im Endeffekt. Wenn es um Vorsorgeuntersuchungen geht, wurde oft berichtet, dass es zum Beispiel auch ein Problem darstellt für die Frauen, oder dass es einfach ein Problem ist, dass die Frauen nicht zur jährlichen Krebsvorsorge gehen. Die Gründe können vielfältig sein, eben, dass die Frauen natürlich selber ein mangelndes Wissen haben um die Notwendigkeit eines solchen Screenings oder wie Zervixkarzinome entstehen. Aber es spielt auch eine ganz große Rolle, wenn es um das Einfühlungsvermögen der behandelnden Arzt oder Ärzte geht und wie sie dann vorgehen damit. Es gibt klinische Handbücher dazu, aber die sind jetzt nicht so weit bekannt. Es gibt nämlich in Österreich, und deswegen, warum ist das so wichtig, was ich Ihnen da erzähle, es gibt in Österreich keine geltende Leitlinie für den Umgang mit FGM, und dadurch gibt es einfach so eine unterschiedliche Bandbreite von Betreuungen. Eine Review-Studie aus den UK zeigt zum Beispiel, dass das Fehlen von Leitlinien eine Inkonsistenz der Betreuung zur Folge hat und die Qualität der Behandlung und somit stark von den jeweiligen Personen abhängig ist und der Erfahrung. Und medizinische Leitlinien können eben auf der anderen Seite medizinischem Personal, das davor nicht mit FGM in Berührung gekommen ist oder so wenig Kontakt hatte, eine Hilfestellung sein, um eben eine standardisierte und qualitative Gesundheitsbesorgung zu gewährleisten. Daher möchte ich eben ganz zum Schluss noch einmal betonen, wie wichtig so eine Erstellung einer bundesweiten Leitlinie ist. Und ich weiß, es wird von Expertinnen schon dazu gearbeitet, und ich wünsche, dass da dem Engagement da einfach sehr viel Schwung und in der Umsetzung, und außerdem muss es noch ein wirklich verstärkt umfassendere und Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit der Aufsicht auf Vernetzung und interdisziplinären Austausch für relevante Berufsgruppen geben. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank auch für diesen wichtigen Einblick. Wir haben jetzt einige Forderungen gehört, wir haben die im Vorfeld auch zusammengefasst, und ich mag sie ganz kurz noch einmal bündeln. Zum einen wünschen wir uns für die Entwicklungszusammenarbeit, dass es ganz klar eine Finanzierungsschiene, sei es jetzt in einem Call oder eine andere dauerhafte Finanzierungsmöglichkeit für sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte gibt, wo FGM auch damit abgedeckt wäre, auch für kleine und zum Teil spezialisierte NGOs, was sehr wichtig ist. Wir haben jetzt auch ein Policy Paper und eine Leitlinie zu FGM von der Austrian Development Agency und vom VDC. Also es wäre das Wissen jetzt vorhanden und da, und Guidelines da, man müsste jetzt nur noch Geld dafür auch ausgeben wollen. Was Österreich betrifft, so geht es einerseits darum, was oft das betont worden ist, dass das Wissen und die Bewusstseinsbildung zu FGM einfach in der medizinischen Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen, aber auch im Bildungs- und Sozialwesen ganz klar verankert und schon sehr früh auch kundgetan werden muss, nicht nur als Wahlpflichtfach oder nicht nur als kann ich vielleicht auch machen, sondern als wirkliches Wissen ganz speziell. Dann die Leitlinie, von der Elena Jerowski zum Schluss gesprochen hat, dass die wirklich jetzt Fahrt aufnimmt, weiterentwickelt wird und dass dann wirklich auch was da ist, wo sich alle dran halten können, wie man medizinisch mit einem Fall von FGM am besten umgeht. Expertinnen wünschen sich auch generell Vernetzung mit Expertinnen aus anderen Disziplinen, aus anderen Fächern. Da gibt es noch nicht genügend Möglichkeiten dazu. Auch die Arbeit von Peer Groups und von Diaspora-Gemeinden hier ist wichtig, genauso wie es wichtig ist, dass wir auch bereit sind zu lernen vom globalen Süden, wie man denn mit FGM umgeht. Und das last but not least, glaube ich, dass es unglaublich wichtig ist, dass junge Menschen, Mädchen, die Burschen in der Schule eine sexuelle Bildung kriegen, mit der sie auch was anfangen können, wo sie ihren Körper kennenlernen und wo sie auch das dementsprechende Bewusstsein und Selbstbewusstsein zu ihrer Sexualität finden und auch dementsprechend Nein sagen können, wenn etwas ist passiert, das sie nicht wollen. Soweit zu unseren Forderungen, wo wir uns auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Settings bemühen werden, die auch weiterzubringen und umzusetzen. Und damit mache ich jetzt den Teil der Inputs beenden und mag fragen, ob es Ihrerseits irgendwelche Nachfragen gibt. Wenn das der Fall ist, dann sind Sie so lieb und sagen Sie bitte auch dazu, an wen konkret Sie Ihre Fragen richten. Bitte sehr. glaube, ich kann den ersten Teil der Frage beantworten, du den zweiten wahrscheinlich. Die Länder, die in der Presseunterlage angeführt sind, sind die Länder, wo FGM am häufigsten vorkommt. Es sind darüber hinaus wesentlich mehr. Es ist zum Beispiel auch in Asien, da ganz besonders in Indonesien und Malaysien verbreitet. Und warum genau dort und nicht woanders, es gibt auch in Lateinamerika, by the way, ja, und warum genau dort und nicht woanders, ist nicht beantwortbar. Es ist beantwortbar, dass FGM etwa 5000 Jahre alt ist, 5000 Jahre lang praktiziert wird. Daraus ist ableitbar, dass es nicht mit einer Religion zusammenhängt, weil alle Religionen sich erst viel, viel später entwickelt haben, und es gibt auch so keine Korrelation zwischen bestimmten Naturreligionen oder Islam oder was auch immer und FGM, es ist nicht vorhanden. Ja. Also es ist einfach in dem Fall eine Frage von Kultur, sage ich jetzt einmal, die, wie gesagt, frauenhassend, patriarchal ist, Frauen unterdrückt, in ihrer Sexualität unterdrückt, und das findet man weltweit, dass es in diesen Ländern, wo FGM praktiziert wird, genau diesen Ausdruck findet und anderswo nicht, ist auch kulturhistorisch nicht wirklich beantwortbar.
Zu Ihrer Frage zu unseren Materialien. Unsere Teaching Tools und auch unsere Postersets und die Workshop-Mappe bieten wir Institutionen und Organisationen an, damit die auch quasi unser Programm übernehmen können und es ihrerseits in ihre Arbeit integrieren können. Und wenn Sie auf unsere Homepage gehen, www.aktionregen.at, finden Sie dort alle Unterlagen, auch wie Sie dazu kommen.
Die Presseunterlage ja? Nicht. Also die haben Sie jetzt hier in der Hand. Die wird es dann auch nachher online auf der Homepage stopfgm.net geben. Okay. Gibt es weitere Fragen? Bitte sehr. Elena war an einer Studie beteiligt von EIGE, wo es um die Anzahl geht. Vielleicht magst du dazu was sagen? Sie zu den Ärzten? Ich glaube. Oder? Ja.
Also zu den Ärztinnen möchte ich sagen, FGM und die Praktiken hier sind verboten. Das heißt, es würde den Entzug der medizinischen Zulassung zur Folge haben. Ich gebe Ihnen recht, dass es doch auch Beobachtungsstudien gibt, wo man weiß, dass Menschen, die anfragen, auch entsprechend vor allem in Ländern, wo das mehr praktiziert worden ist als hier in Österreich, zum Beispiel Frankreich, gab es eine Anfrage an niedergelassene Ärztinnen, wo könnte man diese Praktik sozusagen durchgeführt haben können. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein bisschen erschütternd, 8 von 10 Leute haben geantwortet, dass sie eine Möglichkeit finden könnten, dass das passieren könnte. Also es wird niemand sagen, ich mache es, ich bin trotzdem der Meinung, wir haben sehr oft diskutiert, dass diese Idee, dass Menschen mit Familien nach Hause fahren, wo dann akut eine Beschneidung organisiert wird, wahrscheinlich nicht der Realität entsprechen könnte. Der umgekehrte Weg, dass man eine erfahrene Person hierher bringt und dann eben in einer Community dann diese Praktiken durchführen könnte, scheint für uns einfach in der Diskussion wahrscheinlich. Es gibt aber keine Daten dazu. Und was ich auch noch sagen möchte, was Sie gesagt haben, warum wird das gemacht? Das ist Reinheit, das ist das, was normal ist. Und deswegen wollen die Frauen auch, dass sie in dieser Reinheit zugeführt werden. Und es wird jetzt, was Sie gefragt haben, ein Ritual durchgeführt. Das heißt, dass zum Teil, wir haben es beobachtet bei den sehr kleinen Mädchen, die wir betroffen begutachten sollen, dass dann so ein Grad 4 durchgeführt wird. Das heißt, dass rituell einfach nur in der Klitorisvorhaut geritzt wird, die gar nicht entfernt wird, wie man es bei der Suna, das kennen Sie, glaube ich, den Begriff in Ihrer VWA ist es sicher vorgekommen, nicht passiert. Das heißt, es ist noch viel, viel schwerer zu finden. Trotzdem passiert hier etwas nicht in Narkose, wo ein Organ, das super gut durchblutet und schmerzhaft ist, dann eingeritzt wird. Und das zu finden, ist wirklich eine Krux. Ja. Das muss man beachten, dass dieses Ritual weiterläuft und weiter für die jungen Mädchen belastend ist. Ja. Und nicht so massiv, wie wir es jetzt einmal von den anderen Formen kennen.
Was ich vielleicht noch sagen kann, es geistert seit ewigen Zeiten eine Zahl von 6.000 bis 8.000 Betroffenen herum, die in Österreich sind. Aber es gibt, also ich würde die Zahl nicht unterschreiben, weil ich sie einfach nicht weiß und nicht nachvollziehen kann, aber das ist die Zahl, die sehr oft genannt wird zum einen. Mhm. Und aus einer anderen Studie, die allerdings schon aus dem Jahr 1999 ist und von der Afrikanischen Frauenorganisation gemacht worden ist, die damals Familien befragt haben, die aus denen 28 afrikanischen, nur afrikanischen Ländern, in denen FGM praktiziert wird, hier in Österreich leben, wo sie gefragt haben, ob und wenn und ja und wie. Daraus geht heraus, dass die, die erwägen oder die auch eine Verstümmelung vollzogen haben, dass die das zu 90% im Rahmen eines Heimaturlaubs machen, zu 9% irgendwo im europäischen Raum und zu 1% in Österreich selbst. Also das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich zu dem, aber es ist eine andere Zahl, die ich halt habe. Und es hat auch vor, ich sage jetzt einmal 15, 17 Jahren, einmal einen Verdacht gegeben, dass es einen Arzt gäbe im AKH, der FGM durchführe, wo das Profil damals auch recherchiert hat, aber da ist nie was rausgekommen dabei. Also es gibt, wie gesagt, auch keinen Fall vor einem österreichischen Gericht. Gibt es weitere Fragen?
Darf ich einen Punkt vielleicht noch hinzufügen, weil die Frau Dörfler hat es angesprochen, dass in vielen Regionen zum Glück, in Anführungszeichen, das schon medikalisiert gemacht wird. Wir haben es bemerkt mit unseren Partnern, jetzt vor allem in Kenia, Region von Tansania, da wird es nicht medikalisiert durchgeführt. Es ist zwar mittlerweile das Bewusstsein für HIV-AIDS gestiegen, sodass quasi die Mädchen ihre eigene Rasierklinge mitbringen müssen, wenn sie zur Beschneiderin gehen, aber das wird immer noch so gemacht wie früher. Und wir haben jetzt einen Fall gehabt, wir haben ein Safecamp mit lokalen Partnern durchgeführt, wo wir da gibt es eine Beschneidungszeit, wo wir die Mädchen geschützt haben und danach wurde ein Mädchen von den Brüdern geschlagen, weil sie sich da quasi nicht dazu bereit erklärt hat und die wurde von ihren Brüdern zwangsbeschnitten. Also das kommt auch vor, es gibt wirklich grausliche Fälle. Ja. Das hören wir dann hier im globalen Norden dann teilweise weniger, aber unsere Partner sind mit solchen Fällen beschäftigt, da wird dann auch die Polizei eingeschaltet, es ist ja fast in allen Ländern zum Glück verboten. Aber ein Verbot alleine bringt halt dann oft auch nicht so viel. Es muss auch sanktioniert werden.
Hier, bitte sehr. Also da kann ich was, also FEM Süd, die daran beteiligt sind, sehr stark an diesem Kompetenzzentrum, können das dann wahrscheinlich im Gespräch noch mehr erläutern. Ich finde es gut, dass es das gibt, dass es diese Vernetzungsstelle gibt. Die muss jetzt auch einmal in die Gänge kommen. Also einstweilen ist noch nicht viel passiert, sage ich jetzt einmal dazu. Ich denke mal, dass ganz prinzipiell es einen viel größeren Schwerpunkt der Bundesregierung zum Thema Gewalt gegen Frauen geben müsste. Da ist FGM ein ganz, ganz kleiner Teil davon, aber ist dabei eingeschlossen natürlich. Und ich glaube, dass da aufgrund auch dessen, wenn wir uns nur anschauen, wie viele Femizide wir in Österreich zum Beispiel haben, wie viel an häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt real passiert und dass es wirklich eine ganz massive Beeinträchtigung von Leben für Frauen ist, dass da generell mehr passieren muss. Auch was FGM betrifft, es gibt da zum Beispiel immer wieder Empfehlungen, wenn es darum geht, Menschenrechtssituation zu evaluieren. Da gibt es eine von der UN standardisierte Form, das UPR, das Universal Periodical Review. Und da kriegt Österreich relativ regelmäßig auch Empfehlungen dazu,
dass gerade im Bereich der Ausbildung von jenen Personen, die Interviews für Asylansuchen machen, es mehr an Schulung geben müsste, was Sensibilität gegenüber frauenspezifischen Asylgründen, wo FGM dazugehört, haben müssten. Um es auch gleich zu sagen, nach der Genfer Flüchtlingskonvention braucht man einen individuellen Verfolgungsgrund und dazu reicht es auch unter Anführungszeichen, Teil einer sozialen Gruppe zu sein, die verfolgt wird. Und das ist zweifellos, Frauen, die von FGM bedroht oder betroffen sind, fallen da zweifellos darunter. Es gibt nur real sehr wenig Fälle, wo wirklich aufgrund von FGM oder der Gefahr von FGM dann Asyl gewährt wird. Und das liegt halt auch daran, dass die Interviewerinnen und Interviewer nicht dementsprechend sensibel sind und dementsprechend geschult sind. Also das ist eins von vielen Dingen, wo uns auch andere Institutionen, die sich mit FGM im Speziellen, Grevio zum Beispiel, das ist diese Institution, die die Implementierung der Istanbul-Konvention überwacht. Die Istanbul-Konvention ist jene Europaratskonvention, wo es gegen Gewalt an Frauen geht, die auch FGM ganz konkret nennt. Und Grevio empfiehlt uns auch im letzten Prüfungsbericht ganz konkret Handlungen diesbezüglich, was Fort- und Weiterbildung von Fachpersonal betrifft. Gibt es weitere Fragen? Bitte.
So ist es, ja. Also das sind viele Fragen, die zum Teil einfach jeglicher Datenlage entbehren. Man kann es nicht wirklich sagen. Wichtig ist, glaube ich, die Awareness, wenn Frauen zu Themen zu uns kommen, vor allem wenn sie nach Geburten da sind, ein weibliches Kind geboren haben, da ist, glaube ich, wichtig, die Aufklärung zu sagen, das ist verboten. Wir machen auch keine Refibulationen. Das heißt, wir nähen die Situation nicht wieder in einen kompletten Verschluss, wie man es pharaonische Beschneidung, das haben Sie sicher schon einmal gehört, oder wie Herr Obrotat 3 das formuliert. Das darf man nicht, das ist auch verboten, das darf ein Ärzte nicht, versorgt die Wundränder, aber nicht, führt nicht wieder einen Verschluss her. Vorher, nachher, das ist vor allem bei Kindern ein Thema, wo wir Familien haben, wo viele Mädchen schon betroffen sind, dass wir das sehr hohe Awareness haben, auch vom Amt für Jugendhilfe, dass man die Familien unterstützt. Wir wollen natürlich nicht, dass das ein Abnahmegrund ist, aber es gibt wirklich ein paar Fälle, wo wir uns immer wieder große Sorgen machen und wo die Mädchen auch regelmäßig als Kleinstkinder hier zur Vorstellung kommen in Spezialambulanzen und wo man halt nachschauen muss, ob eine Veränderung da ist oder nicht. Und da braucht es natürlich auch eine gewisse Expertise der Kinder- und Jugendgynäkologie, dass man mit einem Blick, wo man halt kein Instrument zur Hilfe nimmt und auch in einem gewissen Setting, das für die Kinder adäquat und brauchbar ist, das Ganze abführt. Das ist wichtig. Prinzipiell einmal die Personen anzusprechen drauf ist wichtig, egal in welchem Bereich man tätig ist, als Ärztin, als Arzt, als Hebamme, als Sozialarbeiterin, als Pädagogin. Ich glaube, das ist immer wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Wir haben jetzt gehört, wo diese Familien sozusagen vor allem verortet sind und dass die, wenn sie kommen, wahrscheinlich auch dieses Problem schon mitbringen und das muss man halt sensibel bearbeiten mit den Leuten. Und nicht sagen, ich kann sie nicht untersuchen, das ist furchtbar. Ich finde, man muss, das ist für die Menschen so unglaublich, dass ein Mensch vor einem steht und sagt, ich kann dir nicht helfen, weil du hast dieses Problem, man kann hier nichts mehr untersuchen, sondern muss erklären, wie würde eine Untersuchung möglich sein, welche Möglichkeiten hast du, wenn du dich da eben einer Operation unterziehen möchtest, was heißt es für dich, schwanger zu werden. Da ist, glaube ich, ganz viel Basis, und das haben wir jetzt auch schon von vielen Rednerinnen gehört, Basiswissen für uns und Basiswissen für die Betroffenen wichtig, weil die haben die Worte oft dafür nicht. Ja. Und ich erlebe es im Film Süd, da wird ganz viel gearbeitet an der Basis, dass man einfach lernt, wie ist mein Körper, wie funktioniert der und warum ist das, wenn ich jetzt diese Beschneidung habe, nicht mehr so optimal in gewissen Funktionen und was kann da passieren. Und da hat die UMEMA ganz viel vorgearbeitet, auch die Männer ins Boot zu bringen. Und das ist, glaube ich, wichtig, ja, in Communities, dass man nicht nur Frauen, die ja eh über kurz oder lang leider am eigenen Körper erfahren haben, dass das nicht nur gut ist, sondern auch die Männer, die Entscheidungsträgerinnen und Träger sind, mit hineinnimmt. Ja. Mhm. Dass die verstehen, was ist da passiert, weil die sagen, das ist Frauensache und die Frauen sind natürlich auch in ihrer Tradition verwurzelt, auch wenn sie in Österreich leben.
Vielleicht noch zwei Sätze dazu. Mhm. Genau bei den Männern anknüpfend, UNFPA, das ist die UN-Agentur für sexuelle und reproduktive Gesundheit unter anderem, hat heuer genau den Schwerpunkt, Männer und Burschen auch ins Boot mitzuholen, wenn es darum geht, FGM zu beenden. Und ein Satz zur Frage Medizinisierung oder hygienisch reine klinische Verstümmelung. Es ist genauso eine Menschenrechtsverletzung, ganz egal unter welchen Umständen es durchgeführt wird, weil das Ergebnis, dass ich in meiner Sexualität eingeschränkt bin, bleibt genau dasselbe.
Egal, das ist dann so wie bei den onkologischen Patientinnen, dass man halt alles entfernt, was an Gewebe, an gesunder Vulva da ist. Das ist das Problem, weil ich einfach mehr Zeit dafür habe, wenn ich das in Sedierung durchführen kann. Ne? Und umgekehrt, wenn man jetzt sagt, die bringen ihre Materialien mit, die auch eine Rasierklinge, wie wir uns vorstellen können, kann massiven Schaden machen, kann bis zu Fistelbildungen, Organverletzungen, Nachbarorgane, das kann, wenn die Menschen dort leben, wo sie zu Hause sind oder bei uns herkommen, ein massiver Eingriff sein und in ihre Grundrechte und auch in ihre Gesundheit. Und das bedarf wirklich Expertinnen, dass man das wieder so rekonstruieren kann, dass sie ein lebenswertes Leben führen können. Also es ist unglaublich schlimm.
Gibt es noch weitere Fragen? Bitte.
Also wir haben in der Gynäkologie mehrere Einheiten, wo das zum Thema gemacht wird. Also Opferschutz ist ein Thema, wo das auch hineinkommt, wo wir das besprechen. In Kindergynäkologie ist es auch im Curriculum, in der Basisausbildung. Wenn Sie dann beginnen Ihre Ausbildung, ist es wieder ein verpflichtender Teil, wo das auch einfließt. Also es ist Gott sei Dank etwas, was Sie immer wieder begleiten wird und nicht nur für interessierte Studentinnen. Und genauso an deinem Zentrum ist es, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Schwerpunkt. Ja. Natürlich hängt es immer von den Personen ab, die da Player sind, aber wir sind dran.
Ja.
Und was ich auch noch erwähnen möchte, weil ich es nicht gesagt habe, weil ich die Frau Magister Grasl da sehe, die hat auch ganz viele schöne Tools, die man auch als Expertinnen oder eben Pädagoginnen einsetzen kann, ins Leben gerufen. Da gibt es ein Tool, wo Sie, also ein E-Learning-Tool, wenn Sie FGM aufrufen, dann kommen Sie zu einem ganz tollen einführenden und dann auch ein bisschen weiterführenden Tool, wo man mal ein Awareness dafür schaffen kann, wenn man das ganz frisch in das Thema hineinkommt.
Das Wiener Frauengesundheitszentrum.
Sehr, sehr
Programm, Wiener Frauengesundheitsprogramm.
Sehr, sehr gelungen. Und wir sind auch dran, also weil du das auch erwähnt hast, wir arbeiten als Expertinnen zusammen und arbeiten intensiv mit allen Berufsgruppen, die mit Frauen zu tun haben, um wirklich so ein Papier zu schaffen, dass man online und auch als PDF runterladen kann. Das ist auch für Österreich dann was Gutes. Mein Traum wäre so eine AWF-Leitlinie, dass man wirklich alle deutsch sprechenden Länder mal auf einen Tisch bringt, aber das ist ein langfristigeres Projekt und da braucht es auch Geld dafür und Ressourcen. Und das wäre das, was ich jetzt am Schluss nicht sagen konnte, das braucht man, glaube ich, dafür Ressourcen.
Ja. Absolut. Gibt es noch Fragen? Wenn dem nicht ist, der Fall ist, dann danke vielmals fürs Kommen. Ich weiß, dass es noch Bedürfnisse nach Einzelinterviews gibt, wir stehen da gerne zur Verfügung. Ansonsten danke für Ihr Engagement, für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema und noch einen schönen Tag. Und am Montag ist dann der internationale Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung. Wem immer Sie vielleicht darüber erzählen können oder wo immer Sie in Ihrem Umfeld Bewusstsein dafür wecken können, dass es Frauen gibt, die betroffen sind, denen man auch helfen kann, wo es ganz konkrete, kompetente Hilfe auch gibt, dann werden Sie auch einen tollen Beitrag dazu leisten. Herzlichen Dank.
Dankeschön.